Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 137 mit der Aufnahme am 16.02.2025, sprich in einer Woche ist Bundestagswahl. Oh Gott.
Stimmung ist schon unten.
Nein, so fangen wir gar nicht an. Wieder ein Mikrofon für euch, die Podcast-Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi.
Hallo.
Und der Podcast-Arzt Pascal Null, Erik. Hi Pascal.
Hi.
Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunk ist natürlich auch dabei. Dann mal ab in die Sendung und genau, mal sehen, wie wir die nächsten Wochen überstehen. Aber erstmal, was steht denn konkret für diese Woche auf unserem Plan?
Ja, es gab noch ein paar finale Projekte, die Gesetzgebungsprojekte, die doch noch durchgegangen sind. Dazu zählt unter anderem das BIRG, Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Dazu werde ich was sagen und zum GVSG. Dann hat Pascal für euch noch ein EPA-Update vorbereitet. Und das ist die Episode vor knapp 2 Wochen waren wir, also Philipp und ich, beim BMC-Kongress und da haben wir 3 Interviews geführt, nämlich mit Bernadette Klapper, sie ist Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, mit Clarissa Kurscheid, sie ist Präsidentin der EUFH, ich hoffe, das spricht man so aus, EUF, Hochschule für Gesundheit, Pädagogik und Soziales, und Geschäftsführerin des privaten Forschungsinstituts für Gesundheit und Systemgestaltung FIGUS GmbH. Und wir haben mit Johanna Schittkowski gesprochen. Sie arbeitet bei SEKIS, bei der Selbsthilfekontaktstelle Berlin. Und das ist ein sehr schöner Dreiklang geworden mit Impressionen vom Kongress, aber auch nochmal Einblicke in die jeweiligen Berufswelten so kurz vor der Bundestagswahl. Ja, dann haben wir auch noch einen Murks mit dabei und in diesem geht's um Deutschlands mangelhaftes Gesundheitszeugnis und den wird wie immer Pascal vorstellen. Ja, aber jetzt erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht's dir?
Ja, ganz okay, würde ich sagen, ganz gut. Ich habe, ja, wie besprochen, jetzt meine Weiterbildung tatsächlich fertig, ne? Das war beim letzten Mal, glaube ich, noch knapp ausstehend. Mhm. Hoffe ich zumindest. Das ist ja noch eine Frage, die ja dann eine bürokratische Institution namens Ärztekammer entscheidet. Mhm. Und ich habe auch auf jeden Fall meine Unterlagen eingereicht und jetzt harre ich mal der Dinge, die da kommen, die dann sagen,
sagt man dann schon Glückwunsch?
Ist in 3 Wochen? Ja, weiß ich nicht. Also genau, wenn der Prüfungstermin feststeht, dann kann man auf jeden Fall sich schon mal freuen und dann hoffe ich, dass ich das nicht versemmel und
wenn ihr Pascal also hier nicht mehr wieder hört, dann...
Genau, dann liegt es daran, dass ich ganz viel lerne oder die Prüfung verhaue.
Toi, toi, toi. Aber genau,
du berichtest. Genau, aber noch hat sich noch nicht so ganz materialisiert, dass da auch so super freie Kapazitäten draus entstanden sind. Also schon etwas mehr als vorher, weil ich jetzt ja sehr viel weniger in der Praxis bin. Aber es gibt dann doch noch so viele Dinge, die irgendwie aufzuholen sind und noch zu machen sind. Genau. Aber ich bin optimistisch.
Wie geht's denn, hast du da Info, wie lange sowas eigentlich dauert, bis du dann deinen Termin bekommst und so?
Also ja, 1 bis 3 Monate.
Achso, okay, gut.
Tja, absehbar.
Genau, und dann ist es üblicherweise 3 Wochen bis zur Prüfung, so roundabout.
Okay.
Okay. Ja. Claudi, was ist bei dir?
Auch ja, Prüfung, ich habe
auch Weiterbildungszeugnisse eingereicht und so?
Naja, tatsächlich. Ich hatte letzte Woche, naja, keine richtige Prüfung, aber ich hatte eine Lehrprobe. Ich mache ja gerade das Zertifikat für Hochschuldidaktik, also Berliner Zertifikat für Hochschuldidaktik, und da hatte ich ein Webinar, wo quasi eine Person hospitiert hat und am Ende dann Feedback gegeben hat. Genau, aber auch da habe ich mein Häkchen bekommen.
Cool, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Das ist auch mal ein bisschen eine aufregende Situation. Genau, aber auch so, da Philipp, das Zertifikat habe ich noch nicht. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen. Also Werbung für ein Projekt, an dem ich mit beteiligt war. Und zwar das, wir haben es Berliner mal nicht so fest so genannt. Und zwar haben wir uns, ich bin ja im kritischen Physiotherapienetzwerk Deutschlands unterwegs. Und da haben wir uns im vergangenen Jahr intensiv getroffen und besprochen und wollten mal so eine Zukunftsvision der Physiotherapie aufschreiben, aber jetzt nicht so, jetzt kein Gesetzestext oder so, sondern eher mehr Richtung Vision oder vielleicht auch sogar Utopie oder auch Dystopie. Und das Ganze haben wir gesammelt in einem recht freien Format. Wir haben halt alle so fiktionale Kurzgeschichten geschrieben und haben dann nochmal ein Punkteprogramm sozusagen definiert, 8 Punkte für die Physiotherapie der Zukunft. Und das Ganze haben wir jetzt veröffentlicht. Das ist im Rahmen der Health Punk Stories. Unter den Specials findet ihr das denn.
Health
Link
Punks.
Packe ich auch in. Okay. Ja, Health cool. Punk Stories, genau. Ja, Link ist in den Shownotes, könnt ihr gerne lesen und Kritik sehr gern und Anregungen oder wir hoffen ja eher da auch Diskurs anzuregen. Ja, soweit von mir. Philipp, jetzt darfst du von deinen.
Ich bewundere euch, dass irgendwie das Leben irgendwie so weitergeht. Ich hangel mich von Tag zu Tag, in dem Fall jetzt auch in den letzten Wochen von Demo zu Demo in irgendeiner Form immer. Inzwischen auch endlich mal ausgestattet mit zumindest einem kleinen Plakat. Insofern, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Wochen aushalten werde, weil diese Kombination aus Wahl anstehend und wahrscheinlich nicht besonders positiven Wahlausgang verbunden mit dem Zusammenbrechen der amerikanischen Demokratie und irgendwie so. Mir ist es alles zu viel. Insofern muss ich irgendwie im Psychohaushalt hier versuchen zusammenzuhalten. Was eine schöne Sache ist, aber da kann ich vielleicht beim nächsten Mal mehr dazu erzählen, ich bin ja primär so Homeoffice-Arbeitender. Der Bedarf an einem Studio war nie so richtig hoch, aber der Bedarf steigt in letzter Zeit und es könnte sein, dass ich ein kleines Studio einrichten werde, was A, ganz nett ist, aber vor allem die Location wird ganz nett sein, aber dazu würde ich am besten erst was sagen, wenn ich den Mietvertrag
im Berliner Fernsehturm oder was?
Ja, viel cooler.
Okay. Viel cooler, okay, wir sind sehr gespannt, ja.
Aber berichte ich, wie gesagt, wenn der Mietvertrag unterschrieben ist.
Naja, sehr schön, ja. Klar. Wir waren gestern auch demonstrieren, ja.
Sehr schön. Sehr schön.
Gegen rechts irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie die Demo hieß, aber das war auch schön und kalt. Mhm. Aber mit so Demo-Fahrrad mit Decke drin für die Kinder.
Oh, cool.
Sehr gut.
Demo-Fahrrad.
Ich schicke dir gleich mal ein Bild hier vom Demorad, also so ein kleines, was ich gemacht habe.
Sollen wir mit den News weitermachen?
Ja, können wir gerne machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier noch präsentieren darf, aber das GVSG ist ja vom Bundestag verabschiedet worden und jetzt seit letztem Freitag auch durch den Bundesrat. Aber ehrlich gesagt ist nicht so viel übrig. Also es war ja mal ein riesengroßes Gesetz, relativ aufgeblasen, wo ganz viele Sachen mit drin waren. Ja, jetzt ist eigentlich nur, würde ich sagen, als großer Punkt die Entbudgetierung der Hausärzte mit dabei, die wahrscheinlich genau ab dem 4. Quartal 2025 kommen soll, wobei ja der Zeitplan sehr, sehr, sehr ambitioniert klingt. Zumindest gab es da schon etwas Kritik. Aber ja, auf jeden Fall bundesweit. Das heißt, wenn dann neue Patientinnen in den Praxen aufgenommen werden oder bei den Patientinnen mehr Leistungen als bisher erbracht werden, können die Honorare quasi ohne Begrenzung steigen. Das gibt es ja seit dem 1.4.23 schon für die Leistung der Kinder- und Jugendärztin. Und dann sind die zwei Sachen auch neu gekommen. Einmal für Patientinnen mit chronischen Erkrankungen, dass die quasi ja ohne hohen Betreuungsbedarf, die müssen nicht mehr jedes Quartal aus Abrechnungsgründen einbestellt werden, sondern die Arztpraxis kann dann für die jeweilige Erkrankung eine bis zu 4 Quartale umfassende Versorgungspauschale abrechnen. Und das soll eben Anreize schaffen, das System von überflüssigen Wartezeiten zu entlasten und da sozusagen ein paar Termine zu streichen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann so klappt. Und dann gibt's noch die zweite Komponente, nämlich die der Versorgerpraxen. Quasi die Praxen, da werden dann so Kriterien definiert, die maßgeblich die hausärztliche Versorgung aufrechterhalten, dass die künftig besonders honoriert werden. Das ist ja sozusagen so Teil 2. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Regelungen. Unter anderem wurden bei den Hilfsmitteln die Bewilligungsverfahren für die Hilfsmittelversorgung beschleunigt und vereinfacht. Das gilt für Personen, die in sozialpädiatrischen Zentren und in medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung behandelt werden. Da gab es quasi so ein paar bürokratische Hürden, die da abgebaut wurden. Ja. Insgesamt, glaube ich, ja, also in der Hausärztinnenschaft freut man sich. Einige Länder haben jetzt aber doch nochmal im Bundesrat auch kritisiert, also vor allem Manne Lucher aus Baden-Württemberg und dann auch Bettina Müller aus Brandenburg, dass sie eigentlich sich mehr erhofft hätten von dem Gesetz, dass da jetzt nicht so viel übrig geblieben ist, dass das enttäuschend ist. Aber gut, so ist es wahrscheinlich.
Du musst mich trotzdem noch, wenn es geht, mich abholen. Ist es nicht auch der aktuellen restpolitischen Möglichkeiten geschuldet oder war das gar nicht mehr das Thema?
Na, es war ja schon immer sehr umstritten. Also ich glaube, es gab nie einen Zeitpunkt, wo alle Parteien oder Regierungsparteien geschlossen hinter allen Punkten standen. Ne? Das waren ja die Gesundheitsregionen mit drin, die Primärversorgungszentren und so weiter. Und das Gesetz ist ja immer mal wieder unterschiedlich eingedampft worden. Eigentlich würde ich sagen, oder?
Würde ich auch sagen. Also von dem, was ursprünglich mal es sein sollte, deswegen passt der Name. Da hatten wir schon mal drüber diskutiert, ne? Passt dieser Name überhaupt hier noch? Und jetzt ist dann ist ja nochmal das, was halt auf jeden Fall jetzt ging, ne?
So. Genau, also eine dritte Sache ist noch dabei, da geht es um die Pille danach bei Vergewaltigung und so, dass das jetzt ausgeweitet wird. Also es hat schon quasi 3 Komponenten, die irgendwie mit Versorgung zu tun haben, aber jetzt so eine Gesundheitseinführung der Gesundheitsregion oder Primärversorgungszentren wäre natürlich nochmal ein riesen anderer Schritt gewesen, ne? So, genau. Ja, dann schauen wir aber mal zum nächsten Update, nämlich zum EPA-Update. Es läuft noch nicht alles rund, oder Pascal?
Es läuft nicht rund oder noch nicht rund, genau. Daher gut, dass wir nicht quasi gestern oder so zum 15.02. auf die gesamte Bevölkerung bundesweit ausgeweitet haben, die EPA. Aber schauen wir mal, wie sieht's denn aktuell aus? Erstmal ist es ja so, dass die Krankenkassen, die ja formal auch erst am 15.01. loslegen durften, die sind jetzt weitgehend durch. Die meisten E-Pass scheinen angelegt zu sein oder beispielsweise vielleicht jetzt auch alle, ne? Wenn man sich das TI-Dashboard anguckt, da kommen nicht mehr wirklich welche dazu. Die AOK hat beispielsweise auch verlauten lassen, dass sie alle 26,4 Millionen Akten angelegt hat. Da muss man ja auch erstmal überlegen, das ist ja schon keine kleine Zahl, ne? Dass das irgendwie alles reibungslos läuft. Und ganz interessant fand ich, die haben die Widerspruchsquote, berichtet die DAGTA, bei 3,8%. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das die repräsentativ, ist das nicht ganz repräsentativ, selbst wenn wir das Doppelte vielleicht annehmen in den insgesamt, ne, dass wir, wenn wir bei 7% irgendwas bleiben, dann wäre das eine total gute Quote aus einer Systemsicht, ne, für den Widerspruch. Ja. Weil dann kann man damit wirklich was anfangen in der Versorgung. Aber bei der weiteren Umsetzung der EPA hakt es dann doch noch. Ne? Also beispielsweise bei einigen Dienstleistern scheint kein guter Zugriff möglich zu sein. Ja, beispielsweise bei IBM und weniger bei Bitmark. Es gibt auch einige Berichte von Ärztinnen und Ärzte, die da sich also eigentlich auch darauf freuten, jetzt im Modellregel mitzumachen und dann enttäuscht waren, weil dann bei den Patienten, bei denen die Akte schon angelegt sein sollte in den Regionen, sollte es dann klappen oder auch nicht. Und dann waren die einige PVS-Hersteller doch noch nicht so weit oder nicht so gut aufgestellt. Ne? Also da war so einiges, was ich noch zurecht ruckeln musste. Und das habe ich ja hier jetzt schon ein paar Mal gesagt und wiederhole ich heute aber auch nochmal. Ich persönlich finde das gar nicht so dramatisch. Ich finde es gut, dass das so herangegangen wurde. Ja, jetzt sind alle Akten da, jetzt wird das mit diversen PVSen getestet. Das läuft bei manchen direkt sehr flüssig, bei manchen noch nicht. Ja, bei manchen Dienstleistern auch besonders gut, bei manchen erst in 2 Wochen. Ne? Und dann wird das lieber länger getestet, bevor man das weiter ausrollt. Und mir wäre ja auch eigentlich ganz recht, dass man als nächstes nicht bundesweit ausrollt, sondern eher noch, keine Ahnung, 5 weitere Regionen dazu nimmt oder so, aber das ist nicht meine Verantwortung. Ja. Jetzt ist es ja auch offiziell verschoben, ja, es logischerweise war ja auch nicht mehr zu halten. Ne? Das BMG hat gesagt, für den bundesweiten Rollout seien vor allem 2 Dinge relevant. Ja, einmal die Bewährung in den Modellregionen, also das, was wir gerade gesagt haben, und dann aber auch sollen technische Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit in Abstimmung mit dem BSI umgesetzt sein. Das ist ja das, worauf wir hier, ich glaube, vor 2 Folgen konkurriert haben, nämlich das, was der CCC berichtet hat, wo wir auch gesagt haben, da gibt es ein paar Dinge drin, die lassen sich technisch, glaube ich, noch gut umsetzen. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll und richtig, dass das, bevor es noch größere Kreise zieht in der Umsetzung, auch gemacht ist. Ne? Also aktuell ist das 2. Quartal angepeilt, wenn es dann doch ein bisschen später wird. Ne? Wir sind jetzt ja hier wirklich auf der Zielgeraden, da kommt es jetzt auf diese kleineren Punkte, glaube ich, nicht so stark an. Wichtiger ist, dass man den Rest dann irgendwie gut macht. Was kommt noch? Was verschiebt sich dann natürlich noch? Das nächste Update, ne, der EPA. Also im Juli kommt nur ein kleineres Update mit technischen Sachen, TI-Messenger und so, aber der größere Schwung mit Umstellungen auf den Medikationsplan, der da auch plötzlich viel stärker relevant wird und bearbeitet werden soll, der soll erst frühestens 26 kommen, 2026. Aber auch das, klar, ne, ist natürlich für die AMTS schade, aber sicherlich trotzdem irgendwie verschmerzbar. Wir haben euch eine Reihe von Links reingepackt. Eine Sache packen wir euch auch noch rein, und zwar 2 quasi LinkedIn-Links zu 2 Personen, die ich kenne, die beide aus Hausärzte-Sicht über die Nutzung davon berichten, beide schon Testnutzer sind. Ist ganz interessant, sich da mal anzugucken, was die so berichten, was wie gut klappt und was auch noch nicht.
Danke dir. Gut, ich mache weiter mit der Gesetzesreste-Rampe, wenn ich es mal so nenne. Ja. Gut, schon harter Einstieg, aber gut, es geht um das BIÖG, das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Da war ja lange Zeit unklar, ob das jetzt noch kommt oder nicht. Auf jeden Fall, ja, relativ überraschend gab es jetzt am 13.02. einen Ministererlass, in dem ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jetzt zum Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit umbenannt wurde, inklusive neuem Logo. Und ja, Hintergrund war eben, dass es quasi das geplante Gesetz jetzt nicht mehr kommen konnte, weil die Ampelregierung ja zerbrochen ist. Und ja, was ist jetzt passiert? Es wurde dann eben auch noch ein Kooperationsvertrag, also zum einen die Umbenennung, und dann gab es noch einen Kooperationsvertrag mit dem Robert-Koch-Institut. Da sieht man dann vor, dass die beiden Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit eng miteinander zusammenarbeiten sollen und Wissen, Kompetenzen und Strukturen bereitstellen sollen. Ziel ist ja nach wie vor, damit Deutschland in Sachen Prävention besser aufzustellen. Ja, wie das jetzt aber konkret dann aussehen soll, das ist tatsächlich nicht mehr die Sache von Karl Lauterbach, denn ja, es muss dann quasi in der neuen Legislatur genauer geregelt werden. Und vor allem, was sehr viel Kritik jetzt auch ja auf sich gezogen hat, war der Punkt, dass die Mitarbeitenden da nicht wirklich gut mitgenommen wurden. Also viele haben das ja irgendwie inoffiziell oder aus der Presse erfahren, was mit ihnen passiert. Das war sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, das führt auch nicht zu guter Mitarbeitendenzufriedenheit, zumal ja da schon länger unklar ist, wie sich jetzt die beiden Institute, also welche Teile auch vom RKI abgespalten wären, wie sich das zusammenfügt oder wie nicht. Das ist einfach unglücklich, weil da hat man ähnlich wie bei der UPD auch, also bei der unabhängigen Patientenberatung, ne, wenn man Leute lange in der Schwebe lässt und unklar ist, ob da eine Weiterbeschäftigung in welcher Art und Weise ist, dann gucken die sich natürlich auch um. Also man verliert da auch einfach viel Potenzial. Ganz spannend fand ich einen Kommentar, den habe ich auf LinkedIn gefunden von Thomas Altgeld. Das ist ja so ein Gesundheitsförderungs-Urgestein, würde ich mal sagen. Und ich würde jetzt hier einfach mal zitieren. Vielleicht gehören Showterminversuche für die Presse zum Politspiel im Bundestagswahlkampf dazu oder möglicherweise braucht Minister Lauterbach einfach einen Abschluss für seine BIPAM-Erfahrt. Aber was da heute in Köln vollzogen wurde, ist ein Trauerspiel sondersgleichen. Das neue Türschild in Köln stößt alle, die außerhalb des Inner Circus im Bundesministerium für Gesundheit für einen solchen Quantensprung für Gesundheitsförderung in Deutschland gekämpft haben, einfach vor den Kopf. Nichts von den zahlreichen Stellungnahmen, Vorschlägen, Beratungsergebnissen im Gesundheitsausschuss und so weiter ist in die hastige Institutsgründung zu Wahlkampfzwecken nun eingeflossen. Ein neues Türschild und ein neues Organigramm ändern nichts an den festgeschriebenen Aufgaben der BZGA. Sie muss weiterhin in Klammern sinnloserweise für Organspende oder Erstrettung werben, beides Lieblingsprojekte ehemaliger Ministerin. Statt einer Aufgabenkritik, was kann weg von dem Bauchladen der bisherigen BZGA, wird mit externer teurer Beratung ein neues Organigramm gebastelt. Nur leider fehlt das Geld. Das soll eine Gesundheitsministerin in spe dann besorgen. Welcher Nachfolger, Nachfolgerin im Amt hat denn schon mal jemals die Lieblingsideen ihres Vorgängers durchgekämpft? Schon gar nicht solche Kopfgeburten wie das Birk.
Ja, in your face.
Fand ich, genau, könnt ihr ja mal auf euch wirken lassen. Fand ich einen interessanten Kritikpunkt.
Das werde ich mit Musik unterlegen und nochmal als Outtake rausmachen.
Genau, ja, aber so viel dazu. Damit sind wir auch schon am Ende der Gesetzesreste-Rampe.
Genau, wir kommen zu den Kurznews. Mhm. Aber ich habe dich auch als nach oben geschoben.
Ja, genau, nee, total gern. Ja, ich kann auch einfach weitermachen. Ich habe eine Kurznews mitgebracht und zwar ist ja NRW so das, ich sag mal, Vorreiterbundesland in Sachen Krankenhausreform und da gab es jetzt schon die Leistungsgruppenzuweisung, aber auch zahlreiche Klagen, also fast 100 Klagen, wo Kliniken jetzt ja den Rechtsweg wählen, um über die Zuweisung zu klagen, weil sie da nicht das bekommen haben, was sie sich gewünscht haben. Also bleibt spannend.
Genau, das ist ja aber auch zu erwarten gewesen, ne? Und auch ja,
ja
gut,
ja,
weil
ja.
Danach ist es dann halt einmal rechtlich genau geklärt, ne? Und dann hoffen wir mal, dass das so ausgeht, wie, ja, dass es irgendwie für alle, also nicht für alle sinnvoll ausgeht, weil das geht nicht, aber für die Bevölkerung sinnig ausgeht. Ich habe ein trauriges Update mitgebracht, und zwar, wir hatten über den Diphtheriefall in Berlin gesprochen, ne? Dass das unnötig ist. Ich glaube, das hatten wir als Medizinmurks hier drin. Und dass da ein 10-jähriger Waldorfschüler sich tatsächlich daran infiziert hat, ja, oder nicht nur infiziert, sondern daran erkrankt ist, an Diphtherie erkrankt ist. Und der ist jetzt tatsächlich nach 4-monatigem sozusagen Kampf auf der Intensivstation verstorben, ne? Der hatte, wurde invasiv beatmet und genau, ist jetzt eben daran verstorben. Das hatten wir gesagt, ne? Da sind viele Leute schon dran gestorben, ja, und unbehandelt kann das tatsächlich auch bis zu 50% liegen, ne? Also, und selbst mit frühzeitiger Therapie so roundabout 10%, ne? Das kann eben passieren und deswegen braucht man da die hohe Durchimpfungsrate, ne, die wir hier jedem nochmal kurz ans Herz legen.
Gut, genau. Ich mache weiter mit einem Veranstaltungshinweis. Nur noch knapp einen Monat und dann ist der Armut- und Gesundheitskongress wieder in Berlin, steht vor der Tür. Maren Urner ist dieses Mal ja die Person, die eine Keynote spricht. Und ja, zum einen will ich euch den Kongress total ans Herz legen und zum anderen aber auch Maren Urner. Also wenn ich es denn mal schaffe, gerade zu lesen, dann lese ich gerade ihr Buch Radikal Emotional. Da geht es auch darum, warum und wie ja emotional Politik ist und dass das auch gut so ist. Zumindest ist das der Untertitel. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass das gut so ist, aber sehr gut aufgearbeitetes Buch und gerade in der jetzigen Zeit auch gut zu lesen und hilft mir auch nochmal einiges zu verstehen. Okay. Also Philipp, genau,
ja,
wurde, auch ein kleiner Buchtipp.
Musstest du sofort an mich denken, ja, okay, sehr gut. Ja, und beides, also A, Buch und B, natürlich der Kongress, da freue ich mich auch total darauf. Wenn ich es schaffe, werden wir da sogar auch einen kleinen Ort haben, an dem wir Podcasts aufnehmen können. Insofern kommen da hoffentlich auch ein paar schöne Interviews bei raus. Freue mich drauf. So, jetzt nochmal eins von dir. Pflegefinanzen.
Ja, ich habe, ja gut, ja, Pflegefinanzen, da kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich verfolge es nur immer mal so ein bisschen. Dass es auf jeden Fall jetzt hochgeschwappt ist, nachdem der VDEC da nochmal eine Analyse gemacht hat, dass im Schnitt für eine vollstationäre Pflege 3000 Euro zu bezahlen sind pro Monat, ist das nochmal sehr aufgekocht und war auch im Kanzlerduell mit Thema, wie geht man dann jetzt damit um, ne? Macht man so einen Deckel, macht man eine Vollversicherung, eine Teilversicherung? Ja, also es ist ein Thema, was schon alt ist, aber gerade nochmal medial hochgekocht ist. Ich habe nochmal zwei Links rausgesucht, wer sich da weiter informieren möchte.
Ja, das wird bleiben, das Thema.
Ja.
Danke für die Links. Interviews hattest du ja vorhin schon eingeführt. Brauchen wir noch ein paar extra Worte zu unseren drei Gästinnen?
Nö, ich glaube nicht. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Danke auch nochmal an das BMC-Team, dass wir da die Möglichkeit hatten. Und nö,
spannende Menschen.
Ich denke, genau. Hört einfach rein.
Und mit unseren Interviews starten wir mit Dr. Bernadette Klapper, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, DBFK. Viel Spaß damit.
Ja, wir sind jetzt nach der Mittagspause, die ja sehr trubelig ist im Forum, wieder zusammengekommen, haben wir ein kleines bisschen einen ruhigeren Raum und mir gegenüber sitzt diesmal Bernadette Klapper. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Vielleicht starten wir erstmal mit dir. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo kommst du her und ja, vielleicht auch mit welchem Hut bist du heute hier auf dem Kongress?
Ich bin Bernadette Klapper. Ich bin die Bundesgeschäftsführerin vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Mhm. Das ist mein einer Hut, den ich habe. Aber heute ist auch ein besonderer Tag für mich, weil ich auch Vorstandsmitglied bin beim Bundesverband Managed Care. Mhm. Vom Hintergrund her, ich bin Krankenschwester, habe gearbeitet so in Deutschland, in Frankreich, so zu gleichen Teilen kann man fast sagen. Mhm. Und habe Soziologie studiert und in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und jetzt kümmere ich mich, wenn man so sagen darf, ganz für die Interessen der Pflegeberufe.
Ja, spannende Biografie. Ich überlege auch immer, ob ich nochmal Politik oder Soziologie studieren will. Genau. Und du bist ja auch sozusagen dann gleich in einem Panel mit unterwegs. Magst du vielleicht zu dem Panel kurz was sagen?
Ja, wir haben ein Panel, eine Session dazu, die ich moderiere. Die ist insofern interessant. Das ist eigentlich kein neues Thema, interprofessionelle Kooperation. Mhm, ist eigentlich schon ein ganz altes Thema. Ich muss sagen, ich habe 1999 habe ich als junge wissenschaftliche Mitarbeiterin so ein Projekt mitbearbeiten dürfen. Mhm. Also schon über ein Vierteljahrhundert reden wir darüber. Aber diesmal wollen wir eigentlich nochmal einen Schritt weiter gehen und nicht einfach sagen, man muss gut miteinander arbeiten und gut kommunizieren. Das ist sozusagen der Standard. Da haben sich auch viele Leute Gedanken zu gemacht, sondern was wir wollen, ist nochmal das Bewusstsein schaffen, zu sagen, können wir nicht einen Schritt weiter gehen, indem wir sagen, wir kooperieren flexibel in den Gesundheitsberufen miteinander, weil auch die Ressourcen schwächer werden, weil vielleicht nicht mehr überall alle Leute an Bord sind, die man vielleicht brauchen könnte. Wir haben Patienten und Patientinnen, die, sag ich mal, komplexe Versorgungsbedarfe haben. Aber für die gibt's ja eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich, dass sie ihren Versorgungspfad, ihr Continuum of Care, dass das da in dem Zusammenhang gut funktioniert. Und dann hat jeder Gesundheitsberuf eine bestimmte Rolle da drin. Jeder versteht auch was von einem anderen. Und dass man sich wirklich die Arbeit auch flexibel aufteilen kann in den Überlappungen zusammen. Mhm. Und wie kann man auch zusammen vielleicht als Team Shared Decision Making machen? Und ist das überhaupt denkbar? Weil ich glaube, das ist immer nur so im Arztkontext wird das mal genannt. Ja, und dann auch zu diskutieren, was sind weitere Bedingungen, die es braucht, um in eine neue Art der Zusammenarbeit zu kommen, die einfach nicht nur ist, gut miteinander sich den Ball zuzuwerfen, sondern wirklich, wirklich Hand in Hand zu arbeiten.
Und verstehe ich das richtig, dass es eher auch darum geht, die Professionsgrenzen quasi ein bisschen aufzulösen? Also zu sagen, ich habe vielleicht eine Kernkompetenz, aber ich kann auch von anderen Berufen das mit übernehmen?
Genau so ist es. Mhm. Also die Idee ist eigentlich, wir reden ja ganz viel immer, wenn man über Profile redet, dann wird immer ganz schnell gesagt, aber wir müssen das jetzt mal genau abgrenzen, was das von dem oder jenem ist. Und eigentlich ist der Ansatz, genau das auf den Kopf zu stellen und sagen, nein, lass mal nicht abgrenzen, lass uns doch mal gucken, wo wir gemeinsame Korridore haben.
Ja.
Und tatsächlich ist es ja so, um überhaupt miteinander zu arbeiten oder im Gesundheitsbereich, dass jeder Gesundheitsberuf auch was vom anderen versteht.
Ja.
Pflege versteht ein bisschen was von Medizin, Medizin versteht ein bisschen was von Pflege und so weiter. Und so kennt man sich auch mit der Physiotherapie, mit denen hat man zusammengearbeitet. Also man weiß ein bisschen was. Mhm. Auch wenn, sage ich mal, eine Pflegefachperson Patienten mobilisiert, dann ist das auch gewissermaßen Physiotherapie. Mhm. Und so gibt es eigentlich ganz viele Überlappungen, die wir haben unter den Berufen und wo man eben nicht über Abgrenzung sprechen müsste, sondern wo man sagen kann, flexibel machen wir das. Mhm. Mal machst du es, mal mach's ich, je nach Situation, was gerade richtig und wichtig ist.
Ja, also das klingt für mich erstmal, die ja auch aus der quasi Versorgung ursprünglich mal kommt, als gelernte Physiotherapeutin, erstmal super. Ich stelle mir dann aber schnell vor, dass dann auch diese Frage kommt, Kostenträgerdebatte, wie bindet man es rechtlich ein und so weiter. Wird das auch mit in den Blick genommen oder geht es erstmal darum, quasi am Patienten, an der Patientin so ein positives Bild zu zeigen?
Also erstmal geht es tatsächlich darum, dass wir mal die Idee mit den Leuten diskutieren, ob die überhaupt denkbar ist. Ja. Und dann wird es natürlich, im Weiteren muss man sich darüber Gedanken machen. Auch, ich meine, auch unsere Ärzte, Ärztinnen, die sagen ja auch immer ganz gerne, was ist da mit der Haftung? Mhm. Ne? Also diese Frage muss geklärt werden. Aber auch, wie kann man das vergüten? Mhm. Weil normalerweise ist ja tatsächlich so, ich kann Leistungsgeschehen, Einzelleistungen abrechnen. Mhm. Und wenn das nicht mehr klar ist, wer es gemacht hat, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Wobei wir jetzt, gehen wir mal ins Krankenhaus, da haben wir das ja nicht, weil jeder ein Gehalt bekommt und diese einzelnen Leistungsziffern eher übers Gesamte, über die DRGs abgerechnet werden. Mhm. Und jeder, der damit tut, kriegt sein Gehalt. Vielleicht fangen wir erstmal dort damit an.
Ja, oder wir hatten jetzt in der letzten Interviews auch das Thema Value-Based Healthcare. Ne? Das liefert ja auch nochmal so ein bisschen so eine andere Idee, wie man Finanzierung gestalten kann. Genau. Ne? Da sind wir ja nicht jetzt so festgenagelt auf das, was wir haben. Haben wir uns ja auch nur ausgedacht. Ne? Also da
gibt's so ist ja es. Da dürfen wir noch sehr kreativ sein, an diesen Modellen zu arbeiten und was Besseres zu erfinden.
Ja, Kreativität ist ein gutes Stichwort oder ja, vielleicht auch nicht für den Übergang. Es ist ja jetzt das Ampel-Aus, ja, steht ja noch gar nicht lang her. Jetzt stehen die Bundestagswahlen wieder vorne an. Und ich habe vorhin gerade frisch gehört, wir hatten Rebecca Bärheide im letzten Interview vom Deutschen Ärzteblatt und sie hat für uns nochmal auch jetzt geschaut, was ist denn liegen geblieben? Und wir hatten sie auch kurz im Vorgespräch jetzt, relativ viele Pflegethemen, leider. Wie ist da gerade so Ihre Stimmung oder Einschätzung, dass die nochmal ja, hochgeholt werden oder reaktiviert werden? Oder sollten sie es überhaupt? Das ist ja,
das sind alles gute und wichtige Fragen. Sagen wir es mal erstmal so, also das Ampel-Aus war schon, also gerade für die Pflege eigentlich ein Desaster, anders kann man das nicht sagen, weil ab dem Augenblick war klar, keins dieser Gesetze werden mal kommen. Und ich erinnere dran, es waren eigentlich drei größere Gesetze, die wichtig gewesen wären in Arbeit. Es ist die Pflegefachassistenz, da eine bundesweite Ausbildung zu schaffen. Es ist das Pflegekompetenzgesetz, was angekündigt war, was wirklich viele Neuregelungen für Kompetenzen, Kompetenzerweiterungen für die Pflegeberufe beinhalten sollte. Und dann fehlte noch das dritte, da gab es noch nicht mal den Referentenentwurf, tatsächlich die Einführung eines neuen generalistischen Pflegeprofils auf Masterniveau-Ebene. Und das waren schon richtig wichtige, gute Schritte. Wenn man jetzt in die einzelnen Pflegekompetenzgesetz hat man den Referentenentwurf, das haben wir uns genauer angucken können, auch Pflegefachassistenz. Auch weil man im Einzelnen denkt, naja, da hätte ich mir noch mehr gewünscht, einen weiteren Wurf. Also viel war da drinne, erstmal noch eine Studie vergeben und das nochmal ein bisschen genauer gucken, um dann das genau auszuarbeiten. Aber es waren eigentlich viele Schritte in die richtige Richtung, ja. Und das muss man einfach sagen. Und da habe ich Sorge, dass jetzt die neue Regierung gleich so viel und so ähnlich das wieder aufgreift. Das wird, glaube ich, schwierig. Zumal wir wissen, wir werden sicherlich, wird eine andere Partei führend werden, die vielleicht die Dinge anders sieht, anders machen möchte. Und dann fängt man ja doch wieder ein bisschen von vorne an. Ne? Und sage ich mal, die Zeit rennt uns weg. Wir haben so dringend, dass was passieren muss für die Pflege, dass man schon, deswegen spreche ich auch ein bisschen von Desaster. Zumal muss man auch sagen, als Lauterbach vor einem guten Jahr, das war ja kurz vor Weihnachten 23, hatte er diese Eckpunkte veröffentlicht, was er sich vorstellt für die Pflege und sag ich mal, in der Pflege-Community, wir waren alle im Glück, weil das nämlich eigentlich viele Punkte waren, die wir seit langem einfordern. Und wenn da jetzt nicht mehr so viel übrig bleibt und die neue Regierung jetzt nicht gleichermaßen oder am besten noch mehr beherzt da dran geht, das wäre fatal.
Wenn du jetzt so zusammenfassen würdest, was wären denn so drei Kernforderungen, wo du sagst, das wäre unglaublich wichtig, dass das kommt?
Also schwierig ist wirklich mittlerweile, ich sag, und jetzt gucke ich mal auf den Stau der letzten wirklich Jahrzehnte, muss man sagen, zu sagen, was das Allerwichtigste ist. Ich merke selber, dass ich da manchmal denke, was ist denn jetzt das Allerwichtigste, weil sich so viel aufgeschaut hat.
Ja, und der viel miteinander zusammenhängt sich ja auch, ne?
Ja, aber was ich denke, was wirklich wichtig ist, das ist tatsächlich eine bundesweite, einheitliche Fachassistenzausbildung zu schaffen mit Schulabschluss und auch mit, also einem guten Zeithorizont, wir sagen 24 Monate, die Kompetenzerweiterung, die Befugnisse geben für befähigte Kolleginnen, also Pflegefachpersonen mit 3 Jahre Ausbildung, die das machen können, auch da mehr die Möglichkeiten zu erweitern und tatsächlich das Masterprofil. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir würden auch noch unheimlich gerne haben, die Community Health Nurse schon mal als besonderes Profil, weil wir die brauchen, um, sage ich mal, die Primärversorgung sicherzustellen, aber auch in den Pflegebereichen gute Netzwerkarbeit zu leisten. Das sind die Herausforderungen, die gerade uns auch, sage ich mal, mit unserer Bevölkerung, mit dem Krankheitsspektrum im Nacken sitzen. Total wichtig. Man muss dann auch einen Schritt weitergehen. Es ist ein bisschen abstrakt, aber es ist wichtig, dass wir weiterkommen mit Akademisierung und der Förderung von Pflegewissenschaft bis zu ernstzunehmender Pflegewissenschaft. Also Disziplinbildung nennt man das so. Und das mag jetzt, sage ich mal, wenn man in einem kleinen Tag oder kleiner Tag ist ja nicht richtig, aber wenn man in der wirklich in der tiefen Praxis steht, hört sich das fern an. Mhm. Aber es ist gleichwohl, glaube ich, nicht so fern, wie das immer erscheint. Mhm. Ist eigentlich total wichtig, um auch diese Praxis zu unterfüttern, um zu zeigen auch, was leistet diese Praxis. Ja, also da auch eine gute Auswertung machen zu können. Dafür brauchen wir das. Jetzt war im Referentenentwurf von dem Pflegekompetenzgesetz waren irgendwie so 6-7 Studien vorgesehen zur Vergabe. Und die gehen an irgendwelche Institute. Nicht unbedingt in den pflegewissenschaftlichen Bereich, wo man auch Pflegetheorien kennt, also wo man da auch nochmal einen anderen Blick drauf hat. Und das ist sehr bedauerlich. So, und wenn man jetzt noch weiter geht, dann sind auch nochmal andere Forderungen, die wirklich also politisch wichtig sind. Wir wünschen uns ja eine Chief Governance Nurse im Kanzleramt, dass sie wirklich der, sage ich mal, der gesamten Regierung und nicht nur dem Gesundheitsminister klar macht. Es muss Pflege hat diesen Stellenwert und hat auch diese Funktion in der Gesellschaft und da muss dies und jenes getan werden. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn man jetzt sieht, dass wir auch viel, sage ich mal, wir haben immer mehr auch Katastrophen, man denke ans Ahrtal, wir haben jetzt gerade die Brände gesehen in Kalifornien. Das kann ja auch mal bei uns passieren im brandenburgischen Wald. Also, dass wir in dem Bereich auch was tun müssen. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Registrierung von unseren Kolleginnen und Kollegen. Also, wenn ich überhaupt was planen will, muss ich erstmal wissen, wie viel sind denn da, wie viel sind auf welchem Ausbildungsniveau da und dann kann ich auch was gut weiterentwickeln. Ohne dem kann ich eigentlich nichts vernünftig und solide planen. Wir haben ja jetzt sogar das Thema, wir haben großen Fachkräftemangel in dem Bereich und müssen dann mühsam einzelne Studien entwickeln, die sagen, naja, so und so viel sind aus dem Beruf ausgetreten, wie kriegen wir die wieder zurück und wie viel könnten das eventuell sein?
Ja,
da gibt es eine Studie, aber es gibt nur eine Studie dazu. So könnte man das halt natürlich dauerhaft planen und nachhalten. Deswegen wäre das ziemlich wichtig auch.
Wäre das verbunden? Also in meinem Kopf blinkt da direkt Berufskammer auf.
Genau, das ist natürlich… Wenn man Kammern hat, ist es eine wesentliche Aufgabe von Kammern, aber da wir die ja nicht haben und auch nicht kriegen werden in absehbarer Zeit, leider, muss man sagen, muss man doch gucken, was ist denn die wichtige Funktion, die wir unbedingt brauchen. Und das ist tatsächlich die Registrierung, es ist aber sicherlich auch eine gute Berufsordnung aufzubauen und eine gute Weiterbildungsordnung, damit wir also wirklich auch Qualität sichern können, damit unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich weitergeschult werden können. Und dann auch bestimmte Rollen wahrnehmen dürfen und Befugnisse erhalten dürfen. Das hängt ja davon ab, ob ich das gut weiß und ob bestimmte Zertifikate vergeben sind an Personen, dass ich dann das auch eröffnen kann.
Ja, wenn ich das so höre, klingt das, als würde ich das fast eins zu eins für die Physiotherapie auch unterschreiben, ne? Und das, also,
wir sind da wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, das glaube ich schon.
Okay. Ja, dann vielen Dank für den Einblick. Magst du unseren Hörenden noch was mit auf den Weg geben?
Ja, was gebe ich mit auf den Weg? Vielleicht das, was ich mir am meisten versuche, auch jetzt selber zu sagen, dass man eigentlich dranbleibt an dem Ball. Im Moment ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen durch das Tal der Tränen durch und wieder seinen Hoffnungsmotor anwerfen, dass es dann doch weitergeht mit der neuen Regierung, wie immer sie aussieht. Und dass wir da auch wirklich Gehör finden wieder und dass es dann endlich auch zu guten Umsetzungen kommt. Und zwar schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke.
Und Claudis nächste Gesprächspartnerin ist Professorin Clarissa Kurscheid, Präsidentin der EUFH, Hochschule für Gesundheit, Pädagogik und Soziales und Geschäftsführerin des privaten Forschungsinstituts für Gesundheits- und Systemgestaltung FIGUS GmbH. Viel Spaß damit.
Schön, dass wir heute wieder auf dem BMC-Kongress sind. Wir haben hier einen extra Raum, sind ein bisschen weg vom Trubel, was ganz schön ist. Und mir gegenüber sitzt Professorin Clarissa Kurscheid. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Genau, damit wir irgendwie ein bisschen was von dir wissen, erzähl doch gern mal, wer du bist, wo kommst du her und ja, was verschlägt dich heute vielleicht auf den Kongress?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ursprünglich gelernte Physiotherapeutin, habe dann Gesundheitsökonomie und BWL an der Uni Köln studiert, habe am Lehrstuhl für Sozialpolitik promoviert damals und habe die letzten 16 Jahre auch verschiedene Hochschulen begleitet. Aber mein Core-Geschäft ist mein Forschungsinstitut für Gesundheit und Systemgestaltung, die FIGUS, wo wir halt stark Versorgungsforschung machen, aber auch Versorgungskonzeptentwicklung, aber auch Begleitung und Beratung.
Mhm, ja.
So, was verschlägt mich zum BMC? Ich bin von den 15 BMC-Kongressen bin ich mindestens 12 bis 13 da, aber schon sehr früh halt. Mhm. Und ich darf den Beirat des BMCs als Vorsitzende begleiten.
Mhm. Ja, vielen Dank. Und da war ja auch gerade die Veranstaltung, sofern ich es richtig gelesen habe, auch angedockt oder ausgerichtet sozusagen.
Genau, wir hatten mit unserem Beirat gerade unsere Veranstaltung Aufbruch 2025. Mhm. Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Mhm. Und das war halt eher einer der interaktiven Sessions, wo Kollege Jürgen Basem erst eine kurze Keynote gehalten hat, wo er nochmal die Einnahmen- und Ausgabenproblematik im Gesundheitswesen dargestellt hat. Auch nochmal gesagt, ja, wir haben natürlich richtig Effizienzprobleme. Wir können auch nicht ohne Ende Geld ins System reinschießen. Und diese Effizienzprobleme entsprechend hat aufgezeigt, was wir machen, wie wir Versorgung auch anders organisieren können, dass wir vielleicht auch mit anderen Stakeholdern arbeiten können und müssen und wie wir anders aktiv im System sein können. Davon ausgehend, das hatten wir im Vorhinein in der Beiratssitzung besprochen, dass wir mit zwei Oberthemen agieren. Mhm. Das eine ist das Oberthema der Patientensteuerung, wobei die Patientensteuerung einmal ja im System im Krankheitsfall halt stattfinden kann und damit nochmal eine Vereinfachung für den Patienten im System sein kann, indem er geleitet wird im System und nicht alles über seine eigenen Such- und Findungsprozesse halt stattfinden muss.
Ja.
Und das Zweite, das haben wir eher die Patientensteuerung oder die Bürgerinnen- und Bürgersteuerung aus dem präventiven Gedanken gesehen.
Mhm.
Also wie kann denn in Gesellschaft, wie können dann Bürgerinnen nochmal sowohl ihre Eigenverantwortlichkeit tragen, ihrer Selbstverantwortung wahrnehmen, aber auch ihrer sozialen Mitverantwortlichkeit wahrnehmen.
Mhm.
Und das wurde halt an dem anderen Tisch bei Kollegin Vanessa Kunin-Unsorg diskutiert.
Mhm.
Und dann hatten wir nochmal Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ja.
Das haben wir einerseits, hat das Wolfgang Klitsch diskutiert an einem Tisch. Und er ist eher nochmal in diesen politischen Kontext gegangen und hat das nochmal aus dieser Perspektive stark diskutiert.
Mhm.
Auch mit Blick, was kann da möglicherweise in den Koalitionsvertrag halt rein.
Mhm.
Auch nochmal, hat aber schon auch nochmal das Thema der Eigenverantwortung zumindest kurz angedeutet, das in seiner Zusammenfassung. So, und der vierte Tisch, den durfte ich machen, gemeinsam mit Anke Richter-Scheer, die halt auch bei uns im Beirat ist. Und wir haben das Thema Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe schon auch nochmal ein Stück erweitert, im Sinne vielleicht auch von Pflege und Begleitung.
Mhm.
Und haben uns ein japanisches Beispiel genommen, nämlich der Aufbau und Umsetzung von Zeitkonten. Also in dem Moment, wenn du engagiert bist, dass du dir selbst halt ein Zeitgutschriftenkonto erarbeitest, möglicherweise was dann halt irgendwann mal für dich, wenn du hilfebedürftig bist und eine Person in Anspruch nehmen willst, du die Zeit dann entsprechend dagegen.
Ehrenamtliches Engagement? Also,
Nein,
beruflich?
Genau.
Okay.
Also natürlich außerhalb des beruflichen Kontexts, außerhalb des professionellen. Und ich habe gesagt, es geht nicht um die professionelle Pflege, weil dafür haben wir die professionelle Pflege.
Ja.
Aber so auf wie Toin, sagt er, also zur Essensbegleitung oder andere, da braucht man keine professionelle Pflege.
Mhm.
Also es gibt ein sehr schönes System halt auch in Süddeutschland. Es gibt die Seniorengenossenschaften in Süddeutschland, die das auch mit Zeitkonten machen.
Ja.
Also die engagieren sich, helfen anderen im Garten und dann kriegen sie das halt als Zeitgutschrift für sich halt gut geschrieben und Sie selbst können das nachher investieren. Mhm. Das kann man in seinem Komplexitätsgrad durchaus nochmal, wer weiß wie, vertiefen, vervielfachen etc. Das ist überhaupt gar keine Frage. Unser Tisch, wir haben das total schön diskutiert. Das waren die ganz unterschiedlichen Perspektiven kamen halt da von den Einzelnen am Tisch Sitzenden nochmal dazu. Sie haben das sehr positiv aufgenommen und sagten, ja, natürlich, sowas würde an der Stelle möglicherweise für Teile der Gesellschaft eine Verbesserung bringen.
Mhm, genau. Und weil du es gerade angesprochen hast, Heun, das ihn haben wir erlebt in der Eröffnungsveranstaltung gerade. Ein Pfleger, also vom Hintergrund Pfleger aus den Niederlanden, der 2 Jahre in einem Altenpflegeheim gewohnt hat und sozusagen ganz nah dran war an den Personen und einfach aus der Perspektive her ja kritisiert hat, wie funktioniert eigentlich dieses System und dann nochmal insbesondere auch, wie funktioniert das Versorgungssystem für demenziell erkrankte Personen und eben sehr stark auch kritisiert hat, dass man da immer den Leuten überhilft, was gut für sie ist und einfach auch so Sachen wie ne, zum Beispiel die Bedeutung, wer hat welchen Schlüssel, wer darf wie rein, wo raus, ne? So das Große, aber auch nochmal so ein bisschen seine eigene Profession in dem Sinne so ein bisschen kritisiert hat, dass er gesagt hat, ja, also ich bin hier jetzt akademisch ausgebildet dafür, dass ich Personen zum Essen begleite, den Löffel reiche oder was zu trinken gebe, ne? Also auch das schon nochmal sozusagen in Frage gestellt. Genau, ja. Das vielleicht noch, um die Hörenden einmal dann mitzunehmen. Wo würdest du denn sagen, sind im deutschen Gesundheitssystem so die größten Ressourcen? Also ich würde jetzt sagen, so Ressourcen ist ja oft finanziell gedacht, aber ja auch personell. Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, da sollten wir vielleicht auch starten oder da ist noch viel offen?
Ich würde es nur ungern sagen, okay, da haben wir die meisten Ressourcen, da sollten wir starten. Mhm. Ich denke mal, es ist, ich meine, das ist ja Luxus. Wir geben über 1 Milliarde Euro pro Tag im Gesundheitswesen aus. Das ist ja mit einem Gesamtbudget von 400 Milliarden Euro, was wird es ja mehr als der Bundeshaushalt, der halt da ist und die gesetzliche Krankenversicherung, da fallen knapp 60% drauf. Der Rest geht für die anderen Bereiche. Aber meines Erachtens findet die Verteilung nicht richtig statt. Wir haben aber auch so viele Berufsgruppen, die aber gar nicht die Möglichkeit der Entfaltung haben, wie sie vielleicht auch hätten, die auch gar nicht in die Verantwortung so genommen werden, weil wir nach wie vor dieses artzentrierte System haben.
Ja.
Und ich fand das natürlich auch total attraktiv, wie Tobias Esch halt von der Patientenzentrierung gesprochen hat. Also die Arbeit dann über das Open Notes, das heißt, dass die direkt mitbekommen, was passiert. Dass Patienten auch mal, und das haben ja andere auch gesagt, mal gefragt werden, dass ihnen dann auch entsprechend zugehört wird. Und es muss nicht immer der Arzt sein oder die Ärztin. Es geht nicht darum, dass wir hochheilig entsprechend halt mit den Ärztinnen oder nur von den Ärztinnen entsprechend Informationen bekommen, eine Verschreibung bekommen und so weiter und so fort. Ich denke, wir könnten halt mit gerade mit den chronischen Krankheiten nochmal in einem anderen Kontext insoweit umgehen, als dass eine dauerhafte Begleitung der chronischen Krankheit tatsächlich ein Community Health Nurse machen würde, die dann auch entsprechend eine super Ausbildung hat und die sieht doch auch bei einem offenen Bein, wahrscheinlich sieht sie es noch besser als eine Ärztin oder ein Arzt, was zu tun ist. Bei regelmäßiger Konsultation bei Diabeteserkrankten, bei Fortverschreibung von Medikamenten, wenn keine Besonderheiten sind, da können wir doch auch einfach das Ganze im Team sehen. Kanada hat so schön Community Health Center, wo die halt tatsächlich in Teams arbeiten. Und da ist natürlich auch die Gesundheitsförderung und Krankheitsversorgung, das Gesundwerden und das Gesundbleiben über ein Gesundheitszentrum halt tatsächlich nebeneinander. Es gehört auch zusammen, meines Erachtens. Und ich glaube, da tun wir uns wahnsinnig schwer und sehen immer in erster Linie nur die Ärztin und den Arzt und nicht die anderen Berufsgruppen. Ja.
Wäre das auch eine Forderung jetzt für die Bundestagswahl?
Ja, gar keine Frage. Also wir haben beispielsweise in der Physiotherapie, das Berufsgesetz ist von 1996. Also ich denke auch, das wäre notwendig auch.
Liegt ja schon in irgendeiner Schublade, ne? Es gab ja letztes Jahr schon so einen
halboffiziellen
Referentenentwurf.
Genau.
Eigentlich gar nicht offiziell. Ja.
Nee, genau. Es gab den Referentenentwurf, der aber auch nicht total ausgegoren war, weil man da wahnsinnig viele Stunden in die Ausbildung gepackt hat und trotzdem noch auf der einen Seite die fachliche und die akademische Ausbildung nebeneinander gestellt hat. Und dann geht auch in die Befragung, also ich durfte im Vorhinein, kam von den Ministerien entsprechende Befragung, was wir sehen, was notwendig ist für eine hochschulische Ausbildung und für eine fachschulische Ausbildung an einzelnen Techniken, wo ich dachte, in welchem Jahrhundert sind wir denn jetzt? Mhm. Es geht doch nicht mehr um die Techniken, sondern es geht ja darum, dass die Physiotherapeutin und der Therapeut entsprechend so ausgebildet wird, dass sie Kompetenzen erlangen und dass sie halt auch bei komplexen Krankheitsbildern dann halt das Wissen auf der einen Seite, Methodik und Technik auf der anderen Seite haben, auch hier in dem Rahmen halt therapeutische Leistung halt an die Patientin und den Patienten zu kriegen.
Ja, genau. Also ich meine, ich bin total gespannt, ob sozusagen der Referentenentwurf nochmal aufgegriffen wird jetzt in der nächsten Legislatur. Also ich will es hoffen. Ich glaube, da ist ja auch schon einige Kritik geflossen. Also das vielleicht dazu. Gibt es noch eine andere Sache, wo du sagst, das würde ich gerne den Parteien jetzt einschreiben oder das ist wichtig anzugehen auch?
Naja, also wir waren natürlich halt vorsichtig mutig mit der Umsetzung von im Gesetz, im GVSG, von Primärversorgungszentren, von regionaler Versorgung. Und diese Fokussierung auf der regionale Versorgung ist eigentlich so ein wichtiger Punkt. Mhm. Wenn wir uns die Wahlprogramme angucken, dann gehen leider nur ganz wenige Parteien auf die regionale Versorgung und dass sie halt stärker in den Fokus und Blick wiedergenommen wird, weil Gesundheit findet doch auch vor Ort statt. Mhm. Also Berlin oder auch die Hauptstadt oder die Politikerinnen und Politiker in der Hauptstadt müssen endlich mal aufhören zu denken, sie können in der Region da entsprechend was verändern. Mhm. Nein, wir müssen in den Regionen selbst die Versorgung umsetzen, aufbauen, gemeinsam Teams schaffen. Mhm. Und diese Möglichkeiten hätte ich gerne im Sinne von Frames, dass da gesagt wird, okay, hier, liebe Region, in, weiß ich nicht, mit einem versicherten Anteil von 150 bis 200.000, baut entsprechend was auf, wir unterstützen.
Mhm. Okay, genau, also da muss ich sehr auch an die Folge denken, die wir vor 2-3 Jahren aufgezeichnet zum Thema Regionalisierung, ne, wo das ja genau ja auch die Kernforderung ist sozusagen, ne?
Genau.
Gibt's sonst noch was du uns mit auf den Weg geben möchtest, den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Ich finde es wunderschön, heute wieder auf dem BMC-Kongress sein zu dürfen, Teil dessen sein zu dürfen und auch Teil dieser Gemeinschaft, die ja nochmal anders denkt und anders tickt. Insofern ist es eine reine Freude.
Schön. Ja, uns hat's auch gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Danke.
Und Claudias letzte Gesprächspartnerin auf dem BMC-Kongress war Johanna Schitkowski von der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle SEKIS Berlin. Viel Spaß damit.
Am zweiten Kongresstag bin ich total froh, dass wir auch noch eine Interviewpartnerin haben. Und zwar sitzt mir gegenüber Johanna Schitkowski. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Claudia.
Ja, ich war gerade schon in der Veranstaltung mit dabei, wo du auch mit dabei warst. Aber für unsere Hörenden magst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Woher kommst du? Was bringt dich heute zum Kongress?
Ja, ich bin Johanna. Ich bin aus der Selbsthilfe. Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe nutzt das Du. Deswegen mache ich das auch hier gerne. Ich bin bei SEKIS Berlin. SEKIS steht für Selbsthilfe, Kontakt- und Informationsstelle, Projektkoordinatorin, seit 6 Jahren tätig.
Mhm. Und aber vorhin in der Session habe ich gehört, du hast 20 Jahre Erfahrung in der Selbsthilfe.
Genau, ich habe verschiedene Stationen der Selbsthilfe kennengelernt, selber Nutzerin, ehrenamtlicher Vorstand in einem Bundesverband und jetzt eben hauptberuflich in der Selbsthilfe unterwegs.
Mhm. Wir haben ja mit Schrecken, oder ich zumindest habe mit Schrecken festgestellt, dass wir das Thema Selbsthilfe noch nie im Podcast so wirklich adressiert haben. Genau, es hat zumindest noch nie großen Raum eingenommen, das ist auf jeden Fall korrekt. Deswegen sag gern mal was bedeutet denn eigentlich organisierte Selbsthilfe?
Ja, das ändern wir heute auf jeden Fall. Genau, organisierte Selbsthilfe. Es gibt Selbsthilfegruppen, das hat vielleicht die ein oder der andere schon mal gehört. In Deutschland sind das ungefähr 100.000 Selbsthilfegruppen. Und Menschen treffen sich dort mit einem gemeinsamen Thema. Das kann eine Diagnose sein, eine Erkrankung, eine Behinderung, aber auch psychosoziale Themen, Familie, Erziehung oder Trauer zum Beispiel.
Mhm.
Selbsthilfe ist sowohl für Betroffene einer Thematik als auch die Angehörigen, weil das ja immer auch ein ganzes System dann mit berücksichtigt. Und die Mitglieder tauschen sich aus, informieren sich gegenseitig über ihre Thematik und entlasten sich sozusagen gegenseitig und erfahren auch dadurch, dass sie dort Dinge lernen, also Gesundheitskompetenz war vorhin unser Thema in der Session, dass sie auch lernen zum Beispiel, wie bereite ich mich auf einen Arztbesuch vor, was kann ich da für Fragen stellen, was ist mir wichtig bei dem Arztbesuch, was soll dabei herauskommen. Das ist auch Teil der Selbsthilfe, dass man sich da gegenseitig stärkt mhm. und eine Selbstwirksamkeit dann auch erfährt, wenn man da irgendwie einen anderen Outcome hat als vorher vielleicht mhm. bei so einem Arztgespräch.
Und nochmal ganz kurz, also in meiner Vorstellung, und die ist bestimmt nicht richtig, ist eine Selbsthilfegruppe ein Stuhlkreis. Ist es das in der Regel oder welche Form kann denn so eine Selbsthilfegruppe haben?
Das ist nicht falsch. Also der Stuhlkreis ist die klassische Selbsthilfegruppenform. Mhm. Es gibt dialogische Gruppen oder auch monologische Gruppen. Also die anonymen Alkoholiker sind bestimmt den meisten bekannt. Es gibt aber auch viele andere Themen, die nach diesem Prinzip, dem 12-Schritte-Prinzip arbeiten. Und darüber hinaus gibt es Gruppen, die sind zusammen aktiv, die gehen spazieren und unterhalten sich beim Laufen über ihre mhm. Thematik. Oder es gibt Improvisationstheater, die sich dann austauschen, die Tumoristen zum Beispiel, das sind krebserkrankte Menschen. Und sonst gibt es auch ganz verschiedene Formen der Selbsthilfeformate, die da genutzt werden, kreativ werden und so weiter. Mhm. Und zur organisierten Selbsthilfe gehören auch Selbsthilfeorganisationen, die dann meistens auch politisch tätig werden und dort die Belange der Patientinnen einbringen für ihr Thema oder auch mal im GBA sitzen und dort an den Leitlinien mitarbeiten. Und es gibt die Selbsthilfe-Kontaktstellen, die gibt es deutschlandweit, 330 Stellen ungefähr. Und das sind Unterstützungsstellen für Selbsthilfegruppen. Das heißt, einerseits werden Menschen, die in die Selbsthilfe neu kommen, beraten. Gibt es vielleicht schon zu meinem Thema eine Gruppe? Wenn es keine Gruppe gibt, dann beraten die Kolleginnen auch bei der Gründung einer neuen Gruppe und stellen auch Räumlichkeiten zur Verfügung zum Teil, bieten Informationsveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen, damit diese Gruppenarbeit auch gelingen kann. Weil natürlich eine Gruppe gut funktioniert, wenn auch alle sich einbringen und wenn man auch weiß, wie man vielleicht sich Regeln aufstellt, wie man mit Konflikten umgeht oder wie man eine Finanzierung beantragen kann über die Krankenkassen. Bei solchen Sachen beraten dann die Kolleginnen in den Selbsthilfekontaktstellen und das sind regionale Stellen, das heißt, die gehen auch auf die regionalen Bedürfnisse ein oder haben dann im Blick, was ist im Bundesland da für eine Regulierung. Und es gibt in fast jedem Bundesland auch eine landesweite Kontaktstelle. Seges Berlin ist jetzt die Landeskontaktstelle für Berlin. Wir haben in jedem Bezirk Kontaktstellen. Und unsere Aufgabe als landesweite Kontaktstelle ist, Bedarfe der Bezirke aufzugreifen, zu schauen, wo sind irgendwie ähnliche Themen, wie kann man das zusammenfassen. Da gibt es verschiedene Arbeitskreise, die wir auch mit koordinieren. Oder dass wir auf Berliner Ebene Netzwerkarbeit machen mit AkteurInnen im Gesundheits- und Sozialwesen. Zum Beispiel mit der Alice-Salomon-Hochschule haben wir eine Kooperation, die wir dann betreuen von unserer Stelle aus.
Ja. Du hast ja gerade so ein bisschen schon Tätigkeitsfelder angeschnitten. Ist das quasi auch das, was du dann täglich tust? So eine Koordination der einzelnen Akteure, der Gruppen? Findest du so ein bisschen, ja.
Das ist mein täglich Brot, genau. Und wir haben aber auch eine Hotline bei Seges, die bei Seges eingeht. Das ist historisch gewachsen, weil es einfach die erste Kontaktstelle in Berlin war. Es ist auch eine der ältesten Kontaktstellen Deutschlands mit 40 Jahren. Und deswegen gehen heutzutage auch noch Anrufe von Ratsuchenden bei Seges ein, die wir dann auch verweisen an die Bezirke oder an andere AkteurInnen. Und so kriegen wir auch Themen mit, die in der Gesellschaft gerade aktuell sind. Also Selbsthilfe ist, sagen wir immer so gern, Demokratie im kleinen Kreis, weil die Leute müssen zusammen Regeln finden, müssen zusammen vielleicht auch aushalten, dass dort verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen mit verschiedenen Ansichten. Und die Krankheit vereint zwar, aber kann natürlich auch über die Krankheit hinaus, können die Unterschiede dann auch dazu führen, dass man sich demokratisch auseinandersetzen muss. Und auch thematisch ist die Selbsthilfe ein Abbild der Gesellschaft. Also viele junge Menschen kommen auch in letzter Zeit zu uns, die noch gar keine Diagnose haben, sondern die sind vielleicht einsam oder merken, dass die gesamtpolitische Situation mental drückend ist und wollen sich dann darüber austauschen, wie sie dann mit der Situation umgehen, um vielleicht auch nicht krank zu werden. Oder spannend. Die Diagnose spielt dann nicht die Hauptrolle, sondern diese Umstände.
Ah, okay. Also nehmt ihr schon auch so eine Verschiebung wahr, so ein bisschen der Themen, die die Leute umtreiben?
Unbedingt. Also gestartet hat die Selbsthilfe vor 40 Jahren in Deutschland mit klaren Diagnosen, Krankheitsdiagnosen, somatischen Erkrankungen, psychische kamen dann dazu und das löst sich auf insofern, dass nicht mehr nur Diagnosen eine Rolle spielen, sondern auch die psychosozialen Themen zunehmen, die ja aber auch Krankheiten nach sich ziehen können. Und auch im Bereich der Angehörigen, also die pflegenden Angehörigen, ist eine sehr große Gruppe in der Bevölkerung. Die sind natürlich auch hoch belastet durch die Pflege eines Angehörigen und auch für die gibt es spezielle Angebote.
Ja, okay. Jetzt haben wir ja so kurz die Bundestagswahlen vor der Brust. Gibt es denn von eurer Seite Forderungen, wo ihr sagt, das sollte in der nächsten Legislatur unbedingt angegangen werden?
Ja, also wir wünschen uns natürlich ganz allgemein gesprochen, dass wir berücksichtigt werden, dass wir wahrgenommen werden und auch, dass die Selbsthilfe anerkannt wird und ihren Wert gesehen wird. Bei den Kürzungen im sozialen Bereich, die auf Bundesebene stattfinden, die wirken sich natürlich auf die Länderebene aus und dort schauen wir schon mit Sorge hin, wie das dann wird, ob wir die Angebote beibehalten können. Und dabei wird ja auch nicht berücksichtigt, dass es dann Folgekosten gibt, wenn soziale Angebote eingespart werden. Also da wünschen wir uns, dass das weiterhin gesehen wird und auch nicht nur im Gesundheitsbereich gesehen wird. Also es gibt ja Health in all policies als Prämisse und wir wünschen uns eigentlich Selbsthilfe in all policies, weil die Selbsthilfe ist nicht umsonst die vierte Säule im Gesundheitswesen. Neben den ambulanten, stationären und rehabilitativen Sektor ist das einfach eine wichtige Ergänzung für die betroffenen, meist chronisch Patienten. Und wir wünschen uns weiterhin, also wir sind froh, dass es im SGB V den Paragraphen 20h gibt, der die Förderung der Selbsthilfe durch die gesetzlichen Krankenversicherungen abdeckt. Und wünschen uns da aber auch Unterstützung bei einer Reform, die wir uns vorstellen, weil wir merken, dass das schon immer mehr durch die Krankenkassen auch mitbestimmt wird, was da gefördert wird und was nicht. Und da wünschen wir uns schon, dass Selbsthilfevertreterinnen das weiterhin definieren, was Selbsthilfe ausmacht und was nicht. Und das gerne zusammen mit den Krankenkassen, aber eben nicht ausschließlich.
Okay, ja, danke. Aber das sind doch, finde ich, sehr konkret greifbare Forderungen auch oder Wünsche, die ihr da ausspricht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg. Also du hast ja auch quasi euch auch vorgestellt, gerade eben bei dem Panel. Aber wie du ja vorhin schon angesprochen hast, ging es auch um das Thema Gesundheitskompetenz und vor allem auch so organisationale Gesundheitskompetenz. Also was macht denn auch Organisationen aus und wo ist Gesundheitskompetenz auch verortet quasi? Das haben wir ja gerade in den letzten anderthalb Stunden auch sehr gut diskutiert. Also genau, die Moderation hat ja gerade gesagt, dass sie so erstaunt war, weil wirklich fast alle aus dem Raum irgendwie zu Wort gekommen sind. Was nimmst du denn für dich persönlich jetzt auch aus der Diskussion mit?
Also ich nehme mit, dass die Selbsthilfe ein guter Ort ist, Gesundheitskompetenz zu erlernen und auch zu üben, weil dort Menschen sitzen in der Regel, die eine chronische Erkrankung haben oder zumindest ein Thema, was sie länger begleiten wird. Und weil, wie schon gesagt, diese demokratischen Prozesse und dieses Umgehen mit der Erkrankung, das findet dort statt. Menschen müssen lernen, sich zu informieren über ihre Erkrankungen, müssen lernen, wie sie damit auch umgehen, wie sie sich im Gesundheitssystem zurechtfinden, profitieren voneinander. Also jede Person bringt ihre eigenen Erfahrungen mit. Davon können andere profitieren. Die Person, die Erfahrung mitbringt, hat wiederum ein Erleben von Selbstwirksamkeit, weil sie auch was beitragen kann, um anderen zu helfen. Also es greift alles ineinander und ist, glaube ich, eine gute Motivation, dann auch dran zu bleiben. Und wir hatten in der Session, dass die Menschen oft vielleicht noch denken, das Gesundheitssystem müsste mir dienen und müsste mir helfen. Und das dreht sich, glaube ich, in der Selbsthilfe so ein bisschen um, dass die Menschen merken und sich auch gegenseitig dabei bestärken, du hast es in der Hand, du hast den Umgang mit deiner Erkrankung in der Hand. Und werde aktiv und dann spürst du auch, dass das positive Auswirkungen für dich und deine Lebensqualität haben kann. Und das ist für mich der Inbegriff von Gesundheitskompetenz. Natürlich wollen wir auch Menschen, die noch nicht erkrankt sind, erreichen. Die sollen Gesundheitskompetenz lernen. Da hatten wir auch einen schönen Ansatz für die Schulen. Und ich glaube aber auch, dass man von Menschen, die schon an dem Punkt sind, wo sie das jetzt machen müssen, aufgrund einer chronischen Erkrankung, dass man die ja auch fragen kann, wenn du zurückschaust, was hätte dir geholfen? Und dieses Wissen ist auch in der Selbsthilfe vertreten. Und wenn wir das abrufen, können wir daraus vielleicht auch wertvolle Erkenntnisse gewinnen für diejenigen, die da noch nicht sind oder gar nicht erst hinkommen sollen.
Okay, vielen Dank. Also für mich ist es ein spannender Einblick. Ich muss selber gestehen, dass ich bislang wenig Kontakt einfach zur Selbsthilfe hatte. Und das ist total traurig, obwohl ich nämlich Physio bin. Und ihr habt ja auch so ein tolles Projekt mit Physios und Ergos in dem Studiengang an der ASH, an der Alice-Salomon-Hochschule, ins Leben gerufen, was ich toll finde. Hast du denn sonst noch was du unseren Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, jetzt wo ihr von der Selbsthilfe erfahren habt und wisst, dass es sie gibt, könnt ihr euch gerne informieren. Es gibt die nationale Selbsthilfe-Kontaktstelle nakos.de. Dort könnt ihr euch informieren, wo ihr die nächste Selbsthilfe-Kontaktstelle in eurer Nähe findet und auch nach Themen suchen in der Selbsthilfe, die es gibt und euch auch einfach generell über Selbsthilfe und alle angrenzenden Themen informieren und probiert es einfach aus. Also ja. Selbsthilfe wirkt, habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt auch Studien, die das belegen. Deswegen gern probieren und berichten, wenn ihr mögt.
Ja, super. Vielen Dank. Genau, die Links nehmen wir mit in die Shownotes. Und ja, dann danke dir, Johanna, für den spannenden Einblick und vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sind fast an der Stelle zum Murks oder haben wir noch was oder können wir gleich zum Murks rübergehen?
Nö, wir können dann zum Murks gehen.
Pascal?
Oh, und ich freue mich jetzt total, weil Pascal, das ist so eine meiner Lieblingsquellen. Ich finde die so spannend, diese Health of the Clans. Ja, ich lehne mich jetzt zurück und höre dir zu. Ich freue mich.
Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who is doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous.
Ja, ich habe euch viele Grafiken hier, also hier total, ich bin hier heute sehr visuell unterwegs und das funktioniert im Podcast hervorragend, aber damit meine hier Mitpodcaster wenigstens eine Idee haben, wovon ich spreche, habe ich da Grafiken einkopiert. Ich werde euch die aber alle nennen, dass ihr, wenn ihr nachgucken wollt, das auch könnt.
Wenn ihr wollt, Entschuldigung, dann unterbreche, dann werde ich nämlich auch gleich versuchen, an den richtigen Stellen die Kapitelmarken mit Bildern zu hinterlegen, obwohl das wahrscheinlich so klein nicht so richtig erkennbar ist, ne? Aber ja, wie auch immer, ihr könnt das Handy ja mal ein bisschen vors Gesicht halten. Vielleicht seht ihr in der Kapitelmarke tatsächlich ein kleines Bild, vielleicht bringt das was.
Okay.
Genau. Entschuldigung, ja. Du darfst.
Wir gucken auf Deutschlands mangelhaftes Gesundheitszeugnis, das titelte im November in die Welt. Da dachte ich so, ah ja, das ist ja spannend, das will ich mir mal genau angucken. Habe ich gesehen, das sind hier OECD-Daten, also dachte ich, ist bestimmt Neues. Und das war auch so, dann lag das aber hier bei mir als unbearbeiteter Tab so rum, wie das manchmal so ist, ne? Und ich wollte dich eigentlich, glaube ich, vor Weihnachten mit in den Murks mit aufnehmen und habe es dann entweder nicht geschafft oder die Episode war so voll oder was auch immer oder beides. Auf jeden Fall habe ich es jetzt endlich mal angeschaut und durchgeguckt und Health of the Clans Europe aufgemacht. Die Publikation verlinken wir euch. Und wir schauen auf so ein paar Indikatoren, die einfach ganz interessant sind und aber auch gar nicht alles, ne? Also gibt es natürlich wahnsinnig viel, wo man sich da im europäischen Vergleich sich anschauen kann, was auch immer sehr spannend ist, das zu machen. Ne? Und jetzt gucken wir erstmal, wie sieht's denn aus mit der Lebenserwartung in Deutschland? Also die Lebenserwartung jetzt bei Geburt ist, ne? War im Jahr 2023. Wir gucken ja dann immer 1, 2, 3 Jahre zurück, je nachdem, wann die nächsten Daten verfügbar sind. Ja, und da ist es so, dass Deutschland quasi knapp unter Beschnitt liegt, also 81,5 Jahre ist der EU-27 Durchschnitt und 81,2 Jahre ist der Lebenserwartung in Deutschland. Und könnte man sagen, ja, könnte schlimmer sein, ne? Wir sind ja also etwa im europäischen Schnitt, aber man würde schon denken, dass man vielleicht auch nicht auf dem Niveau ist, mit dem wir uns möglicherweise vergleichen wollen, ne? Also Spanien, Italien, Norwegen, Frankreich, also Länder, wo wir sagen würden, das sind jetzt ja Länder, die vielleicht einen ähnlichen Lebensstandard haben oder sind wie wir, ne, oder wir so gut sind wie die oder die so gut sind wie wir, die sind alle auf einem Level, das ein ganzes Stück drüber liegt, ne, also Spanier Spitzenreiter hier mit 84 Jahren Lebenserwartung, also tatsächlich irgendwie fast 3 Jahre mehr, das ist ja schon wirklich ein Unterschied, ne, aber auch Italien mit 83 Jahren, Griechenland beispielsweise auch, ne, mit 81,6, also gibt es schon Länder, die, das wirkt dann immer nicht so viel, ne, aber wenn man das als Bevölkerungsschnitt nimmt, ist das schon eine ganze Menge, klar.
Die Mittelmeerdiät.
Genau, ne? Wobei natürlich jetzt Norwegen oder so jetzt weniger starke Mittelmeerdiät hat und auch auf 83 Jahre kommt.
Naja.
Aber genau, gucken, was ich ein bisschen auffälliger fand, und das fand ich auch ganz spannend, das hatte ich vorher nämlich, glaube ich, so noch gar nicht irgendwann mal gesehen, die Lebenserwartung ab 65 Jahre. Also, was ja auch vielleicht nochmal interessanter ist, weil das natürlich zum einen die Leute sind, die dann so langsam chronisch krank sind oder chronisch krank werden oder schon sind, ne? Da haben sie einmal, basiert auf einem Fragebogen, also ist dann nicht ganz so valide, ne, beim aufgeführt, wie viele Jahre haben die denn noch in Gesundheit und wie viele dann mit Einschränkungen, ne? Also total spannende Ergebnisse. Und da sieht man in Deutschland, das ist jetzt nach Männern und Frauen getrennt, ne, was natürlich auch ein bisschen unterschiedlich ist, Frauen leben ja im Schnitt deutlich länger, ne? Hat man in Deutschland dann noch so ab 65 noch so um die 8 Jahre, die man in Gesundheit lebt, ja, plus weitere 12, die man in Krankheit lebt, ne? Und das ist ganz spannend, weil dieser Punkt, den man in Krankheit hebt, auch sehr viel geringer ausfallen kann. Ne? Also wenn man zum Beispiel dann hoch nach Schweden guckt, sage ich jetzt mal hier auf der Skala, ne, dann leben die zum Beispiel nur 7 Jahre, ne, in Krankheit und halt sehr viel mehr in Gesundheit. Ne? Das ist eben total unterschiedlich. Und da denkt man schon so, da ist irgendetwas doch im Argen, was man deutlich verbessern könnte. Ne? Also wenn wir uns da angucken, wie lange leben die Leute, aber auch wie lange leben sie gesund. Das könnten wir deutlich verbessern und da sind wir einfach systemisch offenbar nicht gut.
Norwegen auch, ne?
Und genau, ne? Die sind immer ein bisschen abgegrenzt, weil die natürlich nicht zur EU 27 gehören, dementsprechend noch nicht mit in den Schnitt drin sind. Ne?
Oh, ja. Trotzdem, also vergleichbare Länder, genau. Ne? Also auch Schweiz oder
die sind deutlich, stehen da deutlich besser da als wir. Ne? Es stehen auch ganz spannend nur 2 Länder im Jahr 2023 schlechter da als im Bezugsjahr 2010. Wenn man darauf guckt, wie viele Menschen über 65 angeben, in schlechter oder sehr schlechter Gesundheit zu sein, also die Bottombox sozusagen, wie man im Fragebogen design sagen würde, ne, das sind dann die, bei der sich der Trend quasi umgekehrt hat, also da sind es nicht weniger geworden, ne, so wie in fast allen anderen Ländern, die jetzt sagen, es geht ihnen schlechter, sondern es sind mehr geworden, die sagen, es geht ihnen schlechter, das war nämlich nur in Irland der Fall und in Deutschland. Mhm. Und ich sehe gerade doch, in Schweden ist es so gerade auf der Grenze, die Niederlande, die sind roundabout das Gleiche, ne? Aber in Irland ist es knapp drüber und in Deutschland ist es ein Stück drüber. Also da sind wir tatsächlich auch nochmal, haben wir uns offenbar verschlechtert, wenn man sich das anschaut.
Ja, ja und also in der Grafik Deutschland ja auch dann deutlicher. Ne? Also
ja, die anderen sind knapp drunter. Wir sind das mit der deutlichsten Verschlechterung. Ja. Ja.
Und wenn aber der subjektiven Einschätzung, genau, das ist eine subjektive oder? Einschätzung. Ist es sozusagen, sind wir einfach nur
das
griesgrämig?
Das ist auch ja durchaus also
kann das
eine
sein,
Möglichkeit,
dass wir,
ja. Okay, gut. In Deutschland ist jetzt ja nicht gerade dafür bekannt, dass wir irgendwie primär freudestrahlend durchgehen. Ja,
aber noch schlecht.
Genau, aber trotzdem.
Zwischen 2010.
Ich weiß nicht, ob wir 2010 kollektiv glücklicher waren als 2023. Da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Ja. Wenn wir jetzt angucken und würden sagen, ja, das ist ja eher so ein mittelmäßiges Ergebnis, ne? Geben wir aber natürlich relativ viel pro Kopf aus. Das wissen wir drei hier auch alle und ihr alle, die zuhört, wahrscheinlich auch. Ne? Wenn wir das beziehen auf das GDP bzw. Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, sind wir sogar Spitzenreiter. Ne? Also wenn wir, aber auch pro Kopf, ja, wenn wir uns angucken, wir geben hier, was sind das, 5.300 Euro pro Person pro Jahr aus, wenn ich das hier, die Grafik richtig sehe, ne? Dann gibt es natürlich ein paar Länder, die einen Ticken mehr ausgeben, ne? Nämlich Schweiz und Norwegen. Aber alle anderen geben deutlich weniger aus als wir. Und wenn wir das dann eben aufs BIP angucken, dann geben wir tatsächlich am meisten aus. Ne? Also dafür kriegen wir oder kriegt unsere, für das, was wir kollektiv ausgeben, kriegt unsere Bevölkerung relativ mäßige Ergebnisse zurück. Ne? Und das ist ja das, was zu kritisieren ist. Ja. Woran liegt es? Ne? Darüber kann man natürlich nur spekulieren, insbesondere bei dieser Aneinanderreihung von Statistiken. Das lässt sich dann natürlich nicht kausal belegen, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte, die man sich anschauen kann. Ja, zum einen sind wir bei den Dingen, die man gut vermeiden kann, relativ schlecht. Ja, Tabakprävention, Alkoholprävention, ne? Läuft beides mäßig. Das wissen aber auch alle, die im Public Health Bereich irgendwie unterwegs sind. Dann gibt es auch, wenn wir jetzt sich anschauen, zum Beispiel zu Avoidable Hospital Admissions, also vermeidbare Krankenhausaufnahmen, da sieht man auch ganz spannend, dass bei den Krankheiten, die relativ viele Menschen betreffen, wir relativ hoch sind. Ne? Also für Asthma und COPD nehmen wir anscheinend im Vergleich relativ häufig Patienten ins Krankenhaus auf. Ja, und da fragt man sich ja schon, ist das dann wirklich nötig oder haben wir da einfach systemische Besonderheiten, die uns das nötig erscheinen lassen, aber gar nicht nötig sind? Ne? Oder auch bei Herzinsuffizienz. Mhm. Da landet man dann in so einer Gruppe, ich lese einmal vor, ne? Poland, the Slovak Republic, Germany and Czechia had rates surpassing 350 per 100.000 population. Also das ist dann so die Gruppe, in der wir uns bewegen, was eine schlechte Krankenhausaufnahme oder was die vermeidbaren Krankenhausaufnahmen angeht. Ne? Und man sich dann natürlich immer angucken muss, wie ist das jeweilige Gesundheitssystem strukturiert. Ja, es gibt ja möglicherweise auch Gesundheitssystemstrukturen, in denen es nur Sinn macht, das stationär zu therapieren. Ne? Das ist ja, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Gesundheitswesen. Ne? Kann ja durchaus sein, dass das da auch mal dran liegt. Aber in Deutschland wissen wir, dass wir das anders abdecken könnten und es eben halt nicht schaffen. Eine Sache, die ich noch persönlich einfach ganz spannend fand, euch ja mal einmal erzählen wollte, ist die Grafik zu den Anteilen an Generalisten sozusagen, also an Hausärzten von den Ärzten insgesamt. Und das ist in Deutschland hatten wir 16% Hausärztinnen und Hausärzte, 77% andere Gebietsärzte und dann eben noch weitere Ärzte. Das ist, glaube ich, je nach Land sehr unterschiedlich, was darunter verstanden wird. Aber dieser Punkt mit General Practitioners, der lässt sich ja ganz gut abgrenzen, ne? Unterliegen wir mit 16% schon ein ganzes Stück unter dem Schnitt mit 21%, wobei das tatsächlich ein bisschen herausgerissen wird durch die Länder, die da relativ hoch liegen. Ja, weil 16, 18, 19 haben ganz viele Länder, so neben Dreh. Aber es gibt auch einige Länder, von denen wir wissen, die haben ja ein gutes funktionierendes primärärztliches System, ne? Niederlande mit 24% beispielsweise, ja. Finnland 39%, Portugal 49% sogar, ne? Also gibt es auch wirklich Länder, die das deutlich mehr reißen, aber es müssen auch aus einer so, ich sag mal, hausärztlich-politischen Brille sicherlich mehr als 20% sein, damit das System gut funktioniert, aber das ist natürlich ja meine ganz persönliche Meinung.
Spannend, spannend. Was ja durchaus die These bestätigen könnte, dass Deutschland halt primär versucht, Gesundheitsprobleme im medizinischen Bereich zu lösen und eben nicht in der Prävention rechtzeitig anzusetzen. Hat es ja gerade erwähnt, Alkohol, Rauchen,
ja,
etc.
Deswegen kommt jetzt das Bierk. Ja.
Genau.
Das
jetzt
war
kommt,
ja,
jetzt
also
kommt
genau,
das
ich, genau, ich glaube, das ist aber tatsächlich auch eine der Datenquellen, die ja Karl Lauterbach immer wieder zitiert hat, ne? Und darum halt er auch versucht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendeine Lösung zu finden, wie man da wirklich präventiv oder in dem Sinne auch gesundheitsfördernd gut arbeiten kann. Und ich hatte auch mal eine Studie gelesen, dass es halt wirklich in Deutschland die Lebenserwartung, die geringe im Vergleich Lebenserwartung zurückzuführen ist, hauptsächlich auf den Alkoholkonsum, der einfach so wahnsinnig hoch ist im Vergleich zu allen anderen Ländern, wenn man sich das mal anschaut. Und damit natürlich auch eine ganze Reihe an Erkrankungen hinten dran hängt. Und es ist auch tatsächlich spannend, ich habe gerade eine australische Kollegin und ihr fällt immer wieder auf, wie sehr normalisiert das Rauchen hier ist. Ne?
Immer noch, also, ja, total krass.
In Australien ist es halt so, ne, wenn du wirklich rauchst, dann stellst du dich in die letzte Ecke oder die Raucherbereiche sind auch in der letzten Ecke. Ja, aber das ist spannend, ne? So, das fällt einem dann erstmal noch auf.
Also zumindest das Rauchen, ne? Das Alkohol würde ich sagen, das weiß ich gar nicht, ob das abgenommen hat oder sich nur ein bisschen verändert hat, aber das Rauchen ist ja tatsächlich auch weniger geworden, ne? Also auch messbar, ja. Ne?
Ja, doch, ja.
Und dann denke ich so, also zum einen, wie krass war es denn vorher, ne? Ich erinnere mich ja dann nur so zum Teil dran, ne? Also die ganz krassen Zeiten, wo irgendwie das quasi nötig war zu sagen, dass es ein hotelfreies, rauchfreies Hotelzimmer, ja, das ist irgendwie so ein bisschen absurd, ne? Aber auch die anderen Sachen sind irgendwie so ein...
Ihr kennt das gar nicht mehr, so Flüge mit Raucher?
Ja, ja, genau, sowas zum Beispiel, ne? Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Genau, und das Tabakwerbeverbot, ja, wurde ja ganz lange von einem einzelnen Menschen verhindert in Deutschland im Bundestag, ja? Und jetzt ist der nicht mehr Fraktionsvorsitzender, ne, der CDU-CSU-Fraktion und trotzdem hat sich noch nicht irgendwie so super durchgesetzt, ne? Also ist mir irgendwie nicht so ganz klar, wieso das nicht noch viel stärker eingeschränkt wurde.
Es gibt halt wahrscheinlich auch genug Leute,
genau, also
die dran
verdienen. Falls jemand wissen wollte, ne, Volker Kauder, ja, der hatte einfach in seinem Wahlkreis, was ich ihm gar nicht selber vorwerfen will, ne, relativ, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie wichtige Tabakindustrie, ja, also dass er sich dafür einsetzt, das kann man ihm, glaube ich, noch nicht mehr unbedingt vorwerfen, ne? Aber er hat halt qua Funktion quasi da ganz viel verhindert, ne? Aber wie gesagt, ja, das ist so eine Sache.
So.
Gut.
Wir sind aber, glaube ich, inhaltlich durch mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat das allen gefallen. Mir hat es gefallen, mir hat es auch viel gebracht, weil, wie gesagt, ich habe ja mal wieder nichts beigesteuert. Ich konnte nur hier partizipieren, indem ich mich selber updaten lasse zu den gesundheitspolitischen News. Also herzlichen Dank an euch beide. Ihr meldet euch, wenn ihr Literaturwünsche haben wollt, kriegt ihr die von Claudi, was der psychische Umgang mit Bundestagswahl.
Ich habe noch einen guten Tipp,
das stimmt. Aber nur für Leute, die sich melden.
Erst beim nächsten Mal,
genau, beim nächsten Mal dann. Ansonsten wünsche ich uns allen natürlich eine erfolgreiche Bundestagswahl und wir hören uns danach und bis dahin bleibt gesund, macht gesund.